Wirte, bevor wir zum Wort Gottes gehen, nochmal mit uns beten. Herr, danke für diese heutige Morgen. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist. Danke, dass du eine Botschaft für uns hast als Gemeinde. Danke, dass du gegenwärtig bist. Und Herr, wenn wir jetzt gemeinsam als Gemeinde vor dir kommen, in dein Wort hineinschauen, es forschen, oh Herr, wir sind abhängig von dir. Öffne du unsere Augen, damit wir sehen Wunder aus deinem Gesetz. Amen.
Amen.
Wir wollen heute Morgen über Gebet reden. Gebet, aus dieser Text aus Epheser Kapitel 6, Vers 18. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist, und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Ja, vielleicht fragen wir uns vielmal, warum beten? Warum sollen wir überhaupt beten? Ja, wie viel muss ich beten? Muss ich dreimal am Tag beten? Oder fünfmal am Tag beten? Muss ich ständig beten? Muss ich ganz früh am Morgen aufstehen, um zu beten? Oder ist es besser, am Abend zu beten? Wie sollen wir beten? Für wem sollen wir beten? Nochmal, all diese Fragen kann ich euch heute Morgen nicht beantworten. Ja? Da brauchen wir ein bisschen länger. Aber Gebet, auch in diesem Text, es kommt noch eine ganze Liste. Und sie wird genannt, ja, die Waffenrüstung Gottes. Eine Liste von all das, was eine gläubige Christ, eine wiedergeborene Christ ergreifen muss, um standhaft stehen zu bleiben. Ja, sogar um einen Angriff zu leisten. Und ganz am Schluss kommt dieser Vers, Vers 18. Aber wir müssen erstmal Epheser überhaupt verstehen. Wir haben es ja in Gebetsstunde ja intensiv durchgenommen. Aber Epheser, es ist ein wunderbares Brief, wo Paulus erklärt, was wir waren und was wir sind durch Christus. Ich möchte ein paar Verse daraus lesen, aus Epheser 1, die Verse 3 und 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Nochmal dieser letzte Satz. Damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Es ist ein Akt Gottes. Durch Christus Jesus sind wir heilig und tadellos vor ihm. Da kommt diese Frage an uns. Ja, was heißt das dann für meinen Alltag? Wie sehr sollte dieses Verständnis, dass Gott mir auserwählt hat, dass Gott mir vorherbestimmt hat, für eine Aufgabe. Was heißt das aber für meinen Alltag? Was heißt das, wenn es steht, heilig und tadellos? Ist jemand von uns tadellos da? Ich höre keine Antwort. Ist jemand heilig und tadellos? Ja, wir sind es durch Christus. Aber wiederum das, was wir durch Christus sind, verändert es mein Alltag. Wir wollen weiterlesen, Kapitel 2, 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gnade. Jeder einzelne von uns, der ein Kind Gottes ist, er hat Gnade erfahren. Gnade, etwas, was du nicht verdient hast. Es ist ein Geschenk Gottes. Aber Gnade zeigt uns wiederum, wie unser ganzes Leben schlussendlich, nachdem wir Kinder Gottes geworden sind, abhängig ist von ihm und von ihm allein. sogar unsere Werke, ja unser Alltag sollte geprägt sein, sollte beeinflusst sein, sollte durch unser Glaube bestimmt werden. Es steht ja auf Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Ja, welche guten Werken? Die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir haben vorgesehen, damit wir heilig und tadellos vor ihm sind. Und jetzt, in guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, nochmal nicht aus uns, nicht aus eigener Kraft, sondern durch unseren Herrn Jesus Christus. Eine Frage, der wir immer uns wieder stellen müssen: Was ist Christus dir? Was ist Christus dir? Und auch das zeigt er in Epheser so wunderbar. Was hast du durch Christus alles erfahren? Kapitel 3, Vers 19 und bis 21 lesen wir: So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Dieser Vers ist unbeschreiblich, was wir waren und was wir jetzt sind durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wenn wir denken, wir sind miterbaut werden zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wir sind ein Teil von Wohnung Gottes, aber nicht nur das, in uns wohnt Gott. Aber dieses Verständnis, dass Christus, dass Gott der Vater, Gott der Sohn in uns wohnt, in mir wohnt, was heißt das dann für meinen Alltag? Darum beginnt auch Paulus von Kapitel 1 bis 3 und erklärt, was wir geworden sind durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch diese Liebe des Vaters. Aber all dies sollte nicht Theorie bleiben. Das große Problem bei Christen teilweise ist, wir wissen sehr viel. Nur das Wissen über das Wort Gottes sollte umso mehr dich verändern. Durch den Geist, der in dir wohnt. Ab Kapitel 4 beginnt Paulus ganz praktisch zu erklären, was es heißt für meinen Alltag. Für meinen Alltag in der Gemeinde. Dieses Wissen fordert Einheit des Geistes. Dieses Wissen führt uns zu einem neuen Leben. Dieses Wissen führt uns zu, nochmal, es ist nicht nur Wissen, ja, es ist etwas Reales in unserem Leben. Aber es führt ein Wandel in Liebe und Licht, wo wir das Böse bewusst vermeiden. Das Böse bewusst zu vermeiden. Er zeigt, wie dieses Wissen auch sich einem, und er gibt dieses wunderbare Bild, Christus und die Gemeinde, genauso Mann und Frau, Ehe. Dieses Bild der Ehe, der heute ja in der Gesellschaft zerstört wird. Genau da auch wieder, unsere Kinder brauchen ein klares Verständnis von zu Hause, von der Gemeinde und auch von einer Schule, was Ehe heißt. Aber teilweise werden sie vom Kindergartenalter, wird ihnen gesagt, Ehe ist Mann und Mann, Frau und Frau und auch zwischendurch Mann und Frau. Ja. Ich kann mich erinnern, das war in Israel, wir waren in Tel Aviv und da war Tag der Familie. Und auf der Promenade hat man so ein Bild gemacht. Und an diesem Bild war es Frau und Frau und zwei Kinder. Tag der Familie. Das ist diese Prägung aus der Gesellschaft. Ja. Und Paulus nochmal, er zeigt diese Tiefe von Beziehung von Mann und Frau innerhalb der Ehe. Er zeigt Gottes Wille für Kinder und Eltern. für Arbeitgeber und Nehmer, Knechte und ihre Herren. Und dann schließt er mit diesem wunderbaren Abschnitt ab Vers 10. Und er zeigt uns, ich lese Vers 10 bis 12, im Übrigen, Kapitel 6, ja. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Also Paulus, er sagt, wir müssen all das wahrnehmen, was wir in und durch Christus haben, weil wir uns in einem geistlichen Kampf befinden. Das muss uns immer vor Augen haben. Ich glaube, dass bei uns in der Schweiz, wir verlieren teilweise diese geistliche Verständnis, weil es uns meistens finanziell gut geht. Meistens. Und wenn es uns körperlich gut geht, wenn in der Gesellschaft alles der Schein nach gut geht, vergessen wir, der Teufel ist nicht dumm. Wenn er uns nicht direkt angreifen kann, er wird schon die Hintertüre suchen. Er wird schon einen Weg suchen, wo er uns angreifen kann. Und ich glaube, er hat viel Erfolg, ja, auch unter Christen. Wenn wir das Christentum heute anschauen, es ist traurig zu sehen, dass die Entwicklung der Gemeinde ist eine Parallelentwicklung, was auch in der Gesellschaft geht. Wir passen uns immer sukzessiv der Gesellschaft an. In unser ganzes Gedankengut, in der Art und Weise, wie wir Liebe verstehen, in der Art und Weise, wie wir auch Gott verstehen. Wir lassen uns mehr beeinflussen von humanistischen Gedankengute, von Gedankengut, der in der Gesellschaft einfach immer stärker wird. Wir beschäftigen uns mit diesem Gedankengut und vergessen, Moment, was hat Christus für uns vollbracht? Genau wegen dieser Dinge ist Christus gestorben. Wollen wir eins werden mit diesen Dingen? Wir haben einen Kampf, nicht gegen Menschen, oh nein. Unsere Mitmenschen müssen wir erreichen. Geht hin in alle Welt. Geht hin in alle Welt. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben alle Mittel bekommen. Jeder einzelne von uns. Das heißt nicht jetzt, dass morgen müsst ihr alle ein Ticket kaufen und irgendwo nach Südamerika und nach Asien reisen. Nein. Aber wir sind berufen, ein Licht und ein Salz zu sein in unserer Gesellschaft. Aber damit wir es sein können, sagt er, und er gibt da einen Befehl, seid stark in dem Herrn. Vers 10. Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Ihr könnt diesen Kampf nicht gewinnen, wenn ihr nicht das wahrnehmt, was Christus euch gegeben hat. Was ihr durch sein Erlösungswerk habt. Ihr müsst die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen. Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes an. Die ganze Waffenrüstung Gottes, ergreift es. Wir tun gut daran. Vielleicht macht ihr heute mal ein Studium von diesem Text. Jede einzelne dieser Waffenrüstung. Und was es heißt für meinen Alltag, ganz bewusst. Vers 10 bis 17. Diese Verse sollte jeder Christ wahrnehmen. Und wir sollten jede einzelne dieser Waffenrüstung in unser Leben soll es real werden. Nochmal ein Soldat, der sagt, ja, ich gehe jetzt im Kampf, aber ich nehme mein Gewehr nicht, der ist mir zu schwer. Ja, wie lange wird der Kampf bestehen? Vielleicht, wenn er sich hinter etwas versteckt, dann wird er es überleben. Und wenn er sagt, ich brauche meine Splitterschutzweste nicht, das geht nicht. Ja, ich brauche keinen Helm, der ist so schwer und sowieso der Schweizer Helm da, der fällt immer nach unten, wenn man rennt, ja. Die Soldaten kennen es. Immer wenn man rennt, dann tack, ist er wieder da. Okay, das kann ich nicht gebrauchen im Kampf, ja. Okay, keine Splitterschutzweste, ein Splitter und es ist vorbei. Das ist ein reales Bild, wo damals jeder römische Bürger verstanden hat. Aber genauso soll es geistlich sein. Ich glaube, wir vernachlässigen diese ganze Waffenrüstung. Diese ganze Waffenrüstung hin, weil wir in einem Kampf befinden. Aber, Vers 18, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist. Jetzt befinden wir uns im Alltag. Nachdem wir diese ganze Waffenrüstung wahrgenommen haben, eins gibt dir Kraft, und das ist Beten. Wir haben diese Woche zwei Gebote erlebt in unserer Gemeinde. Und wie ist es, wenn ein Kind auf die Welt kommt? Viele von uns haben das erlebt. Das Erste, was ein Kind machen muss, ist was? Schreien, weinen, ja. Das ist nichts Schlimmes, ja. Warum? Damit es anfängt zu atmen, ja. Dieser Atem, das kannte er vorher nicht, aber das ist wie ein Instinkt und tack ist es da, Reflex, und es ist da. Es ist ein Reflex und er beginnt zu atmen. Und er wird atmen bis zu seinem letzten Tag. Etwas ganz Normales. Probieren wir unseren Atem mal zu stoppen, ja. Wie lange wird das gehen? 10, 20, 30, 40 Sekunden? Vielleicht eine Minute, zwei Minuten, die ein bisschen mehr getaucht haben, ja. Aber irgendwann, ich brauche Luft, ja. Genauso soll es auch mit Gebet sein. Es soll etwas ganz natürlich sein für meinen Alltag. Gebet ist wie Sauerstoff, ist wie Atmen. Ja, jeder kann sich prüfen. So wie dein Gebetsleben aussieht, genauso lebst du auch geistlich. Also wenn du jetzt nicht atmest, dann wirst du bald tot sein, ja. Aber genauso ist es geistlich auch. Wir brauchen Gebet. Durch das ganze Wort Gottes sehen wir Männer und Frauen, die beten. Männer und Frauen Gottes, die ständig gebetet haben. Wir sehen einen Abel, einen Noah, einen Abraham. Was macht Abraham? Warum sagt Gott, schau die Sterne? Ja gut, früher konnte man Sterne sicher besser sehen, also geht nach Zürich, schaut die Sterne, ihr werdet keine Sterne versehen, ja. Aber da war keine Lichtverschmutzung und in den Schweizer Alpen, es ist wunderschön, wenn man diese Sternewelt sieht, ja. Auch sie verkünden Gottes Größe. Aber warum ist er draußen? Was macht er draußen abends, dann, wenn die Sterne da sind? Er betet. Er ist im Gebet und im Gebet offenbart sich Gott ihm. Im Gebet redet Gott zu ihm. Wir sehen einen Jakob, ja, er war ein Rebell. Aber Gott, dieser Jakob musste verstehen, du brauchst mich. Bis er sich demütigte und diese ständige Verbindung mit Gott suchte. Wir sehen einen Mose. Ach, dieser Mose, Gott musste an ihm arbeiten. 40 Jahre in Ägypten, 40 Jahre in der Wüste. Also wenn wir mal 80 sind, dann wollen wir nicht mehr nochmal 40 Jahre in der Wüste gehen. Ja? Dieser Mose, mit 80 war er endlich bereit für Gottes Dienst. Für den Dienst, den Gott ihm berufen hat, vorbestimmt hat. Und Gott sagt über diesen Mann in 4. Mose 12, Vers 7 und 8, so stehe es nicht mit meinem Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, im Sehen und nicht in Rätselworten. Und die Gestalt des Herrn schaut er. Ja, wie schaut er der Gestalt des Herrn? Gut, Mose war schon ganz was Besonderes. Aber wisst ihr, wir haben mehr als Mose. Jeder einzelne von uns. Vielleicht wollen wir auch Gottes Stimme direkt hören. Bitteschön. Ja, wir haben das Wort Gottes. Und in uns wohnt Gott. In uns. Wir haben alle Macht. Ja, noch mehr als sogar Mose. Und über Mose sagt Gott, er ist der demütigste Mann auf Erde. Josua hat diese Aufgabe vom Mose übernommen. Und Josua 24, Vers 15, dieser bekannte Vers sagt Josua, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ein Haus, der dem Herrn dienen will, ist ein Haus, der ständig eine Beziehung mit seinem Erlöser hat. Wenn man einen Besuch macht bei einer Familie, christlichen Familie, man merkt teilweise schnell, wer der Chef dieses Hauses ist. Also nicht Mann oder Frau, ja, sondern ist Gott im Mittelpunkt. Das merkt man schnell. Man muss dann zur Bibliothek gehen, schaut mal, welche Bücher so gelesen werden. Das heißt natürlich nicht immer etwas, ja. Aber man merkt es in der Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Man merkt es auf der Art und Weise, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen. Ehemann mit Ehefrau und umgekehrt. Man merkt es im Gebet, wie da gebetet. Und noch vieles mehr. Josua sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Psalmen sind voll mit Gebeten. Jeder einzelne Psalm ist schlussendlich ein Gebet. Man hat es früher gesungen. Wir können es auch heute noch singen. Psalm 119 ist auch so ein Psalm, Lobpreis über Gott, über sein Wort, über sein Gesetz, über seinen Weg. Und in Psalm 119, Vers 55 lesen wir, in Bezug auf den Psalmist, auf die Art und Weise, wie er betet, Psalm 119, ist ja der längste Psalm, 119, Vers 55. Und da lesen wir, bei Nacht denke ich an deinen Namen, o Herr. Bei Nacht. So, wenn wir nicht schlafen können, was sollen wir machen? Aufstehen, einen Whisky trinken, damit ich besser schlafe? Nein. Steh auf und denke über deinen Schöpfer. Es gibt einen Spruch, das haben wir auch schon mal gehört da. Wenn du nicht einschlafen kannst, zähle keine Schafe. Sprich mit dem Hirten. Ja? Sprich mit ihm. Schafe zählen können wir lang. Aber sprich mit dem Hirten. Sprich mit ihm. Vielleicht schenkt Gott dir mal schlaflose Nächte, damit du endlich mal Zeit hast zum Reden. Mit ihm zu reden. Aber geh nicht vor den Fernseher und schalte es an. Das wird dir nichts bringen, ja. Geh nicht in die Küche und hol dir eben diese eine Getränk mit der Hoffnung, du kannst besser schlafen. Sprich mit dem Hirte. Sprich mit ihm. Ganz bewusst. Im Psalm 119, Vers 147. Und bis 149. Ich komme der Morgendämmerung zuvor und schreie. Ich hoffe auf dein Wort. Meine Augen kommen der Nachtwachen zuvor, damit ich nachsinne über dein Wort. Höre meine Stimme nach deiner Gnade. Ich komme der Morgendämmerung zuvor und schreie. Also was macht er? Noch vor der Sonne aufgeht, sucht der Psalmist Gott. Ich will jetzt nicht ein Gesetz oder Regel davon machen, wann wir beten sollten. Wir werden nachher noch sehen, wir müssen immer beten, ja. Aber es ist doch diese bewusste Entscheidung der Psalmist, ich stehe am Morgen früh auf, um Gott zu suchen. Sind wir doch ehrlich, am Morgen aufzustehen ist einfach schwer. Stimmt? Heute haben wir ja diese Wecker, und der kann man nur drücken und man weiß 8 Minuten Gnade nach, ja. Und nochmal 8 Minuten. Und wieder 8 Minuten. Und dann geht eine Stunde ist vorbei. Und dann wissen wir, jetzt muss ich gehen. Jetzt, wenn ich jetzt nicht aufstehe, dann ist es zu spät. Moment, genau so soll es geistlich auch sein. Ja. Erst einmal drucken, aufstehen, mach dich kurz frisch und such dein Herr. Nochmal, kein Gesetz oder Regel, aber es ist interessant zu sehen, der Psalmist, er hat nicht in der Schweiz gelebt. Wenn wir Schweiz rausgehen, alles ist immer grün, ja. Wenn Freunde aus Israel kommen und besuchen und sagen, da ist alles nur grün, grün und nochmal grün. So etwas haben wir noch nie gesehen. Ja, aber wenn ihr Israel seid, dann werdet ihr sagen, da ist alles braun, 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 wieder braun, wieder braun, ja. Und nochmal braun und zwischendurch ist was Grünes. Ja, das hat seinen Grund. Ja, natürlich Klima. Aber warum sage ich das in Bezug auf Gebet? Für die Pflanzen in der Wüste und andere trockene Gebiete hat der Morgennebel, also der Dunst, die wichtige Funktion einer ziemlich regelmäßigen Zufuhr von Luftfeuchtigkeit. Nicht Regen, ja. Es ist der, noch vor der Sonne aufgeht, diese Luftfeuchtigkeit, der diese Pflanze Leben gibt für einen ganzen Tag. Kraft, ja. Und genauso sollte es auch teilweise geistlich sein. Dieser früh aufstehen, voll tanken mit Gott, wie diese Pflanze. Der Psalmist hat das verstanden. Und ja, nochmal, ich will nicht sagen, ihr müsst am Morgen beten. Aber wenn euer Tag immer schlecht läuft, probiert doch vielleicht mal, den Morgen bewusster mit Gott anzufangen. Dafür geht ihr am Abend eine halbe Stunde früher schlafen. Ja? Bewusst diese Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Im Wort und Gebet. Nochmal, das sollte man nicht trennen. Ja? Diese Forschung vom Wort Gottes. Wir beten ja, Herr, öffne du unsere Augen, damit wir sehen, was? Wunder aus deinem Gesetz. Ja? Wir sind abhängig, wenn wir Gottes Wort forschen. Von ihm. Aber so sollte es in jeder Hinsicht in unser Leben sein. Ich sehne mich nach Gott. Weiter in im Alten Testament, wir sehen ein Jesaja, ein Jeremia. Och, er wird genannt, dieser weinende Prophet. Was weint Jeremia? Und wiederum sagt er, ich sehne mich nach Gott. Und Jeremia hat kein einfaches Leben gehabt. Was musste dieser Prophet leiden? Er war fast alleine. Er sah vor seinen Augen, wie Prophetie sich erfüllt. Andere haben erkannt, das, was Jeremia sagte, ist wahr. Und trotzdem glaubten sie nicht. Aber er hat sich festgehalten an Gott. Das können wir nur durch Gebet, durch ein ständiges Suchen nach Gott und seinem Willen. Wenn wir über Gebet reden, müssen wir auch über Daniel reden. Daniel macht sich als Regel, dreimal am Tag zu beten. Dreimal am Tag. So eine Regel dürfen wir auch machen. Und es ist nicht so, dass Daniel wahrscheinlich nicht mehr gebetet hat. In gewissen Situationen geht er ganz besonders in Gebet. Aber er hat sich einfach Regel gemacht, Herr, ich will ganz bewusst dreimal am Tag Zeit nehmen, um zu beten. Zeit um Gemeinschaft mit dir. Kennt ihr das? Ein Bruder im Glaube. Und der war in dieser Hinsicht kompromisslos. Und am Abend, wenn wir zusammen waren, irgendwann um 10 Uhr abends hat er gesagt, so Brüder, ich muss jetzt gehen. Und ich so, ja, wir haben gerade so gut zusammen. Er sagt, nein, ich muss jetzt gehen. Irgendwann hat man erfahren, ja. Er hat sich als Regel gemacht, ich will, genauso wie mit den Freunden zu sein, will ich aber auch mit Gott bewusst Zeit nehmen. Und manchmal heißt es, zu verzichten. Ja. Bewusst Zeit zu nehmen. Daniel, dreimal am Tag, und das kostet ihm fast sein Leben. Ja. Nur weil er beten wollte. Aber Daniel erfährt auch, was, welche Kraft Gebet heißt. Ganz kurz, das müssen wir lesen. Daniel Kapitel 10. Wir haben einen Blick in der unsichtbaren Welt, was alles so passiert, wenn wir anfangen, gottgemäß zu beten. Daniel 10, Verse 11 bis 13. Ich lese ab Vers 10. Und siehe, eine Hand rührte mich an, so dass ich mich zitternd auf meine Knie und Hände stützen konnte. Und es sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich jetzt zu dir rede, und nimm deine Stellung ein, denn jetzt bin ich zu dir gesandt. Als er dieses Wort zu mir redete, stand ich zitternd auf. Da sprach er zu mir, fürchte dich nicht, Daniel. Denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und ich bin gekommen um deine Worte willen. Also wann hat Gott sein Gebet erhört? Am ersten Tag schon. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, so dass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. Wir haben einen Blick in der unsichtbaren Welt. Was alles so passiert, wenn wir anfangen, gottgemäß zu beten. 21 Tage, ein Kampf in der unsichtbaren Welt, weil ein Mann aufrichtig anfängt zu beten. Aber er hört nicht auf, er betet 3 Wochen, bis Gott dieses Gebet erhört. Aber was sagt er? Am ersten Tag habe ich schon erhört. Die Antwort kam 21 Tage später. Hört aber einfach nebenbei. Es kann sein, du betest 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre. Du hast noch keine Antwort bekommen. Bete weiter. Bete weiter. Wir sehen das größte Vorbild in Bezug auf Gebet und die Jünger waren so eifersüchtig. Herr, zeig uns, wie wir beten sollen. Die Jünger erlebten intensiv, wie Jesus betet. Wenn wir über das Gebetleben Jesus studieren wollen, müssen wir in Lukas Evangelium gehen. Wir sehen, wie er sich bewusst zurückzieht, eine ganze Nacht lang, teilweise tagelang, 40 Tage. Er zieht sich bewusst zurück und nochmal, wir müssen diese Situation vor Augen haben. Gott, der Sohn, lebt auf Erde, er nimmt Knechtgestalt an und er hat Hunger zur Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel. Und die Frage an uns, haben auch wir diesen Hunger, diese Verlangen nach Gott? Sie beten, Herr, zeige uns, wie wir beten sollen. Johannes 17 haben wir einen wunderbaren Blick hinein in das Herz des Sohnes Gottes, wie er für seine Jünger betet, wie er für dich und für mich betet. Es war ein Gebet für uns alle als Gläubige, dort in Johannes Kapitel 17. Und das kurz vor seinem Tod betete er für seine Jünger. Er betet für uns. Dieses Gebet gilt uns. Und in Matthäus 26 sehen wir auch Gebetskampf unserem Herrn. Er kämpft im Gebet, weil er weiß, was bald kommen wird. Dieser grausame Tod am Kreuz. Dieser Moment, wo er sagt, Eli, Eli, lama sabachthani, warum hast du mich verlassen? Wo er unsere Schuld auf sich nahm. Ein Paulus, oh, wie betet er? Er betet für Gemeinden. Er betet intensiv für jede Gemeindemitglieder. Wir lesen Kolosser 1, Vers 3. Lass uns diese Stelle lesen. Kolosser 1, Vers 3. Nochmal, er schreibt die Kolosser. Er hat sie noch nicht persönlich begegnet. Diese Gemeinde hat nicht er gegründet. Wir danken dem Gott, Vers 3 von Kapitel 1, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Was steht da? Alle Zeit. Also ständig ist Paulus in seiner Gedanken bei den Kolosser, aber auch bei den Epheser und bei den Galater und bei den Römer und bei den Korinther. In Antiochia, in Jerusalem. Stellt euch mal vor, was Paulus alles. Wir können uns fragen, wann hat er Zeit überhaupt, so viel Zeit gehabt zu beten? Und wir sehen, er erwähnt die Leute bei Namen. Ich glaube, es ist auch die Aufgabe der Ältesten einer Gemeinde, für die Gemeinde intensiv zu beten. Intensiv. Jeder Prediger, der da am Kanzel steht, der am Wort dient, es hat mal einer so Folgendes gesagt, man soll so lange, wie man für eine Predigt vorbereitet, genauso lange sollte man auch beten. Einfach wegen dieser Abhängigkeit von ihm. Ich will abhängig bleiben von Gott, nicht meine Gedanken, sondern Gottes Gedanken. Das Gebet sollte das Natürlichste im Leben einer Christen sein. Nochmal, wie atmen. Wie atmen. In 1. Timotheus 2, Vers 8 lesen wir, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegungen. Was sagt er da? Männer, es ist unsere Aufgabe zu beten. Natürlich auch Frauen, ja. Aber er redet ganz klar dazu Männer. Ich will, dass die Männer an jedem Ort beten. An jedem Ort. Es ist unsere Aufgabe zu beten. Und im Gebet sollte unsere innere Einstellung stimmen. Epheser 4, Kapitel 4. Verse 4, Verse 3 bis 6, da lesen wir. Ich lese ab Vers 2. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung, eure Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Wir sind alle eins in Christus. Aber diese Band der Einheit, wie wird sie bewahrt? Unter anderem durch Gebet. Durch Gebet. Ich möchte ein Beispiel lesen aus dem Buch Die lebendige Gemeinde. Es ist am Büchertisch erhältlich. In Seite 38 ist ein Zeugnis einer Tochter über ihren Vater. Und sie erzählt, mein Vater hatte einmal einen Mann unter seinen Mitarbeitern, der die Gemeinde zu spalten versuchte. Das hat ihn sehr erschüttert. Eines Sonntags wurde die Sorgen darüber so überwältigend, dass er einen Handwerkbetrieb anrief und sagte, ich möchte, dass bis nächsten Sonntag in jeder Sitzreihe dieser Gemeinde Kniebänke angebracht werden. Am nächsten Sonntag hatten alle Sitzreihen Kniebänke. Sie sind auch heute noch dort. Ja. Als die Gemeinde vollständig versammelt war, sagte er, durch die Gemeinde Gottes hat es in dieser Gemeinde niemals eine Spaltung gegeben und wird es niemals eine geben. Dann fordert er die ganze Gemeinde auf, sich zum Gebet auf die Bänke zu knien. Gott heilte die Risse. Gebet. Gebet heilt die Risse. Genau darum ist auch eine Gebetsstunde so wichtig innerhalb einer Gemeinde. Es ist nicht nur eine Zeit, wo wir Anliegen weitergeben. Es ist eine Zeit, wo wir füreinander dastehen. Dieses gemeinsame Gebet ist neben dem persönlichen Gebet sehr, sehr wichtig. Es ist immer auch traurig zu sehen, dass teilweise, wenn Christen sich bekehren oder wiederum andere einen neuen Anfang machen, sie haben viel Eifer. Das kennen wir vielleicht. Haben vielleicht alle schon erlebt. Und interessant zu sehen ist, dass am Anfang ist man sehr aktiv dabei. In der Gebetsstunde zum Beispiel. Jeden Donnerstag ist man einfach dabei. Das gehört dazu. Ich will mehr lernen. Ich will mehr mit den Geschwistern Gemeinschaft genießen. Und dann, nach einem Jahr, ja, da kommen andere Sachen hinein. Familiäre Angelegenheiten. Persönliche Angelegenheiten, vielleicht Arbeitsplatz und so weiter. Ich mache diesen Kurs noch besuchen. Ich mache einen Sprachkurs und so weiter. Und was passiert da? Man kommt nicht mehr. Oder man kommt weniger. Und nach diesen wenigen kommen, irgendwann kommt man gar nicht mehr. Es ist einfach so ein Prozess und ich glaube, dass teilweise ist es auch ein Erfolg unserer Feind. Ja. Wenn Christen nicht mehr miteinander beten wollen, nicht mehr beten wollen, ja. Wer hat Erfolg gehabt? Das muss jeder selber beantworten. Gebet darf nicht vernachlässigt werden. Und nochmal, warum leidet auch unser persönliches Gebet? Ich glaube, es ist teilweise, weil wir Gott nicht mehr wirklich kennen. Wir haben nicht mehr im Gebet, weil wir nicht mehr erfahren, was heißt Gebetserhörung. Wir sind vielleicht mehr geprägt von Tradition, Bequemlichkeiten. Vielleicht zweifle ich sogar an Gott. Wie wir es lesen, Jakobus 1, Vers 6 bis 7. Ein Mensch, der zweifelt, sein Gebet werde nicht erhört werden. Zurück zu unserem Text. Vers 18. Indem ihr zu jeder Zeit betet. Was sagt er da? Zu jeder Zeit sollen wir beten. Und wie sollen wir beten? Mit allem Gebet und Flehen. Jetzt noch mal eine Frage an uns. Beten wir wirklich zu jeder Zeit? Ja, ich meine, da steht es. Es ist eine gewisse Hinsicht, das verlangt Paulus. Bete zu jeder Zeit. Ja, aber ihr könnt ja nicht zu eurem Chef gehen im Arbeitsplatz und sagen, du, weißt du, meine Glaube ist gestellt über dich. Mein Gott steht sowieso über dich und er befiehlt mir zu beten zu jeder Zeit. Also, du musst mir Zeit geben zu Gebet, ja. Was wird der Arbeitgeber euch sagen? Siehst du die Türe da hinten? Tschüss. Ja. So einfach ist es. Und ist ja sein Recht sogar. Du willst nicht arbeiten? Okay, dann geh. Nein, ich glaube ja, wir können zu jeder Zeit beten. Es ist ein Leben, der durchdrungen ist von Gottes Geist. Wo jeder Bereich unserer Leben beeinflusst von seiner Wille. Wir müssen eins erkennen, dass schlussendlich alles ist vor Gott offenbart. Es gibt nichts zwischen dir und Gott, was er nicht weiß. Er kennt dein Herz. Er kennt deine Gedanken. Er kennt alles. Und genau darum unterordne dich umso mehr unter Gottes Wille. Wie ist es dann, wenn Anfechtungen kommen? Was machst du dann? Herr, stärke mir du mich jetzt innerlich. Herr, stärke du mich. Das sollten wir in jedem Anliegen unserer Leben. Sollte das dies real sein. Ja? Gott, deine Wille geschehe, nicht meine Wille. Herr, ich will dies und jenes machen zu deiner Ehre. Paulus sagt an anderer Stelle, ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut es zur Ehre Gottes. Das heißt, alles sollte mit zur Ehre Gottes tun. Ein Mensch, der so lebt, ist ein Mensch, der ständig in Beziehung ist mit seinem Herr und Heiland, Jesus Christus. Ständig. Aber das heißt, dass ja, sogar das Stück Brot, wo er isst, im Znüni, ist zur Ehre Gottes. Das heißt, alles, was ich rede, was ich denke, zur Ehre Gottes. Alles, was ich anschaue, zur Ehre Gottes. Das ist ein Mensch, der ständig im Gebet, zu jeder Zeit. Er ist ständig in Verbindung mit seinem Herr und Erlöser. Gebet und Flehen steht. Indem ihr zu jeder Zeit mit allem Gebet und Flehen. Was ist Gebet und Flehen? Flehen heißt, intensiv vor Gott zu kommen. Höre nicht auf, in Bezug auf diese und jenes Anliegen zu beten, bis Gott dein Gebet erhört. Über der bekannte Missionar, Evangelist, Prediger George Müller wird erzählt über ihn, dass er über 20, 30, 40 Jahre für 5 seiner Freunde gebetet hat. Er hat für sie gebetet, dass sie den Weg zum Herrn finden. 3 dieser Kollegen haben sich ziemlich schnell bekehrt. 2 blieben hartnäckig. Was macht denn George Müller? Er betet weiter. Er betet weiter. Und es wurde ihm gefragt, warum betest du weiter für diese Leute so lange? Ist es dir nicht klar, die werden sich nicht bekehren? Und er sagt, wie? Gott gibt mir ein Anliegen? Und ihr glaubt, Gott will das nicht beantworten? Er will, dass ich bete, bis dieses Gebet erhört wird. Und er betet weiter für diese 2 Personen. Und der eine bekehrt sich kurz vor dem Tod von George Müller und der andere nach seinem Tod. So wirkt unser Herr. Wir sollten dranbleiben. Wir haben ja diese Gleichnis aus Lukas 18, Vers 2 bis 8. Wir werden es jetzt zeithalber nicht durchnehmen. Aber wo Jesus zeigt, dass wenn sogar einen Richter, der Gott nicht fürchtet, Anliege einer Frau angeht, nachdem sie immer wieder gefragt hat, umso mehr wird Gott unser Anliege, uns die Auserwählten, steht es, angehen, weil er uns liebt. Aber du bleibe dran, bis Gott dein Gebete erhört. Zu jeder Zeit, das heißt aktiv im Alltag. Römer 12, Vers 12 lesen wir, in Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. Ja, dann, wenn Bedrängnis ist, was gibt uns Kraft? Gebet. Bleibt ständig im Gebet, nochmal auch als Gemeinde. Persönlich, jeder einzelne von uns, aber auch gemeinsam als Gemeinde. Oder trage ich diese Anliegen, diese Gemeinde auch im Gebet zu Hause mit? Und dann, Unser Text, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen und dann im Geist. Was heißt im Geist zu beten? Im Geist zu beten heißt nach Gottes Wille zu beten. Im Gebet geht es nicht um unsere Wille, nicht um unsere Lüste, nicht um unsere Träume. Da darfst du mit deinen Träumen vor Gott kommen? Ein Mensch, eine Person, der geprägt ist von Gottes Geist, von einer Beziehung mit Gott, seine Anliegen werden auch geistliche Anliegen werden. Aber im Geist zu beten, ich möchte ein Beispiel geben, dieses bekannte Gebet, welches unser Herr uns gibt, unser Vater oder Vater unser, da steht, vergib uns, gleich wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Jetzt, wenn wir im Geist beten, kann es ja nicht sein, dass zwischen mir und einem anderen Bruder etwas da ist, was ich ihm nicht vergebe. Wie will ich, dass Gott meine Gebete erhört, wenn ich nicht bereit bin, meinen Bruder zu vergeben? Wenn ich nicht bereit bin, wenn etwas zwischen mir und meinem Bruder da ist, das heißt nicht, dass wir immer alles gleich sehen. Dass wir nicht zwischendurch mal einen Konflikt haben, aber in dies komme vor Gott. Vergib ihm. Vergib ihm ganz bewusst auch. Weil wenn du nicht vergeben kannst, erwarte nicht von Gott, dass er dein Gebete erhört. Weil du nicht bereit bist, dich Gottes Geist zu unterordnen. In Römer Kapitel 8 sind die nicht so einfache Verse, je nachdem wie man es auslegt. Vers 26 und 27. Ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Menschlich gesehen wissen wir nicht immer, was wir beten sollten. Und vielmehr soll Gott Raum bekommen. Aber ich glaube, dieser Vers, es redet auch über Situationen, wo wir nicht mehr weiter wissen. Wenn unsere Geschwister krank sind, wenn sie im Krankenbett sind, wenn sie vielleicht wissen und wenn sie nicht mehr weiter wissen, wer ist es, der für sie da ist? Gottes Geist. Wenn man durch seine eigenen Kräfte nicht mehr beten kann, ist es Gott, der uns durchtragt. Es sind Geschwister aber wiederum, der für einen beten. Ich glaube, innerlich können wir immer beten, aber teilweise in sehr großen Schmerzen ist es nur noch eine Seufze. Aber es ist Gott, der da ist. Er ist gegenwärtig. Zurück zu unserem Text. Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Unser Anliegen ist für wem? Als Erste. Für alle Heiligen. Wer sind die Heiligen? Die wiedergeboren sind, denn der Geist Gottes wohnt. Und Paulus erkennt, auch wenn er vielleicht sehr begabt war in Bezug auf seinen Dienst, erkennt er, egal wie begabt ich bin, ich brauche eure Gebete, Gemeinde. Wir können nur etwas bewegen, wenn wir lernen zu beten. Wir können nur etwas bewegen in unsere eigenen Familien. In unserer Gemeinde, Freundekreis, wenn wir lernen zu beten. Die größten Männer und Frauen Gottes, die haben nicht durch finanzielle Kraft Berge versetzt. Sie haben durch Gebet Berge versetzt. Durch Gebet. Wenn die Kirchengeschichte mal anschaut, Es war nie das Geld. Es war immer Gebet. Es war immer Männer und Frauen Gottes. Sie gelernt haben, sich unter Gottes Wille zu unterordnen. Und sie verstanden, es muss alles im Gebet anfangen. Und es wird nie aufhören. Ich muss ständig beten. Wir brauchen einander, damit wir füreinander beten. Alle unsere Gemeindeanliegen sind abhängig von unseren Gebeten. Wir können das beste Programm aufstellen, die beste Technik haben. Wir können eine ganz gute Show machen. Bringt alles nichts. Es bringt alles nichts, wenn es nicht durchdrungen ist von Gottes Geist und von Gebet. Ich würde jeder Einzelne persönlich nochmal fragen, wie sieht dein Gebetsleben aus? So wie dein Gebetsleben aussieht, so sehr bist du auch abhängig von deinem Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr, danke, Herr, dass du uns alles gegeben hast, damit wir als Sieger vorangehen. Du wohnst in uns. Und Herr, dieses Verständnis, dass du in uns wohnst, sollte uns ganz verändern. Wir wollen lernen, Herr, dies ganz bewusst auch, dass es real wird in unserem Leben. Dass wir diese ganze Waffenrüstung, welche du uns gegeben hast, dass wir in dies auch investieren. Wir wollen lernen, abhängig sein von dir, Herr, im Gebet. Ständig diese Beziehung mit dir zu suchen und einen Alltag, ein Leben zu führen, wo du im Mittelpunkt bist, Herr. Ich bete für jede Einzelne von uns, Herr, dass kein Bereich unserer Leben nicht dir gehört. Dass alles, unsere Freizeit, Familienleben, Arbeitsplatz, ja sogar unser Schlaf, und dann, wenn wir nicht schlafen können, es soll dir gehören, Herr. Lerne uns abhängig sein von dir, Herr. Lerne uns, Berge zu versetzen durch deine Kraft, Herr, durch Gebet. Und Herr, vergib uns, vergib mir, wo ich diese Gebet vernachlässigt habe. Wo durch gewisse Bequemlichkeit man einfach sagt, ja, es kommt schon gut. Wo ich mehr das eigene Kraft vertraute. Wo wir unsere eigene Kraft vertraute. Und zu wenig dich vertraut. Oh Herr, wir wollen lernen, beten. Und durch Gebet Berge versetzen, Herr. Danke, Herr, dass du gnädig und geduldig mit uns bist. Danke, dass du heute Morgen zu uns geredet hast. Herr, wirke du weiter, mächtig an uns und an diese Gemeinde. Amen.